Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. More Human than Human?
Hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Back to the Zukunft. Die zweite Staffel steht unter dem Fragezeichen, Ausrufezeichen More Human than Human. Und Tim und ich beschäftigen uns in dieser dritten Staffel rund um die Fragen, wo sparen wir durch Technologie in HR Zeit ein? Das war die erste Episode von Staffel 2. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie könnten wir Zeit in Zukunft besser nutzen, und kommen heute zur durchaus großen Frage, haben wir in Zukunft eigentlich alle noch genügend Arbeit? Bevor wir darüber sprechen, muss ich aber nochmal aufklären. In der letzten Folge ging es um die Frage, wie Doc Brown mit Vornamen heißt. Habe ich natürlich recherchiert und er heißt Emmett. Doc Emmett Brown. Damit das dann auch jetzt geklärt ist, können wir endlich ins Thema einsteigen. Und die Frage, haben wir wirklich alle noch genug Arbeit, die hat Tim für sich schon mal beantwortet. Und er wird uns jetzt durch einen Tag seiner Arbeitswelt in wie vielen Jahren?
Nur irgendwo zwischen 5 und 10, würde ich sagen. Ich habe ein kleines Gedankenexperiment gemacht und mal überlegt, wie wird sich die Arbeit dann ändern? Weil ich glaube nicht, dass wir weniger Arbeit haben werden, sondern dass die Arbeit aber anders aussieht. Deswegen habe ich mir mal runtergeschrieben, wie wird mein Arbeitstag der Zukunft aussehen?
Ich bin gespannt.
Also, 9 Uhr. Ich bekomme von meinem AI-Talent-Agenten eine Zusammenfassung über die Marktentwicklung. Ich bekomme per E-Mail eine Zusammenfassung der wichtigsten Termine und Ereignisse des Tages, welche mein persönlicher Daily Agent erstellt hat. So kann ich mich ideal vorbereiten auf den Tag. Ein Wettbewerber hat Stellenbau angekündigt. Ich entscheide, dass mein Competition Agent eine Kurzzusammenfassung ans Sourcing-Team schickt und erste Profile sucht, um das Team zu unterstützen. 10 Uhr. Talent Pipeline Check-in mit dem Business. Ich teile die Ergebnisse des Predictive Agents für die prognostizierten Bewerbungseingänge mit dem Führungsteam, um sie mit dem Bedarf abzugleichen und damit direkt über den Kalender Agent entsprechende Termine für Interviews zu machen. Vorbereitet ist immer gut. Der Risk Agent zeigt gleichzeitig eine erhöhte Fluktuationswahrscheinlichkeit in einem der Bereiche. Es wird darüber diskutiert, ob bzw. wie man darauf reagiert. Man entscheidet sich, dass man proaktiv rekrutieren möchte, um das auszugleichen. Die Info geht natürlich ans Sourcing-Team und der Kalender-Agent stellt direkt einen Briefing-Termin bei. Hier hilft dann der Smart Sourcing-Agent, der wichtige Talente verliert. Alles machen wir in zeitlich unterschiedlichen Iterationen, 1, 4 oder 12 Wochen. 13 Uhr. Interviewvorbereitung. Man kennt es. Erstes Gespräch mit dem Hiring-Manager morgen. Erstes gemeinsames Interview für die Besetzung seiner Stelle. Der Interview-Prep-Agent wird genutzt, um gemeinsam mit dem Hiring-Manager ein Briefing für das morgen stattfindende Interview mit einer Bewerberin durchzuführen. Der Agent hat eine Vielzahl von Fragen vorbereitet, die ich aufbauend auf den Ergebnissen der Anforderungsanalyse nun mit dem Hiring-Manager bespreche, und daraufhin erstellt der Interview-Prep-Agent verschiedene Interviewfragen und bettet diese in einen Interview-Leitfaden an. Aber hin und wieder schaltet sich auch der Anti-Bias-Agent ein, der hilfreiche Anmerkungen gibt und im Interview-Leitfaden ergänzt, wie wir Biases vermeiden können. 14 Uhr. Talent Experience Journey Review. Ihr merkt, Anglizismen können wir auch in der Zukunft. Es ist ein monatliches Meeting. Mit Hilfe eines automatisierten Talent Feedback Agents, der Daten unter anderem aus Onboarding, Pulse Checks, Candidate Experience Service und Exit Interviews analysiert, diskutiere ich über die Candidate und Employee Experience zusammen mit der Personalbetreuung und der Personalentwicklung. Auch hier ist natürlich der Anti-Bias Agent dabei, um blinde Flecken zu erkennen. Der Agent schlägt nach Einbeziehung unseres qualitativen Feedbacks Maßnahmen vor zur Optimierung der Candidate und People Experience in all seinen Bereichen. 16 Uhr. Ganz wichtig, Vorbereitung der Vorstandspräsentation zum monatlichen Status-Update. Der Präsentationsagent erstellt mir eine Zusammenfassung, was die Kommunikations- und Sehgewohnheiten meiner Zielgruppe sind und wie ich diese am besten in Folien umwandeln soll. Mit Hilfe von ein paar Fragen des Agenten definiere ich Ziel und Narrativ der Präsentation, wobei der Agent anfängt, Folien zu erstellen. Ich gebe Feedback und am Ende, nachdem ich zufrieden war, erstellt der Agent auch ein kleines Pre-Read, da unser CFO das immer sehr zu schätzen weiß. Gleichzeitig erstellt der Präsentationsagent auch Speaker Notes und Backup-Folien zu potenziellen Fragen, die unserem Vorstand zu erwarten sind. 18 Uhr Feierabend. Habe ich weniger gemacht? Nein, aber die Arbeit wird anders aus.
Eine Frage von mir. 18 Uhr gibt's den Dinner Prep Agent und den Beer Get Out of the Cellar Agent auch? Sehr gut. Gute Story. Ich habe aufgehört zu zählen, weil ich habe mich erst an den Uhrzeiten orientiert, bin dann so auf 5 Agents gekommen, habe dann gemerkt, nee, du hast in einer Stunde teilweise mehr als einen Agent verbraten. Hast du mal durchgezählt, wie viele Agenten du im Einsatz hattest an einem durchschnittlichen Tim Verhoeven-Tag in 5 Jahren?
Nee, was müssen so 7 oder 8?
Das halte ich für tief gestapelt, ehrlich gesagt. Aber versteht, die Welt scheint doch sehr agentenbehaftet zu sein in Zukunft. Also kleine Helferlein, kleine Tools, teilweise auch größere Tools, die halt datenbasiert Themen zusammentragen, vorbereiten, bei Recherche helfen. Aber ich glaube, im Kern kann man schon sagen, dann dazu beitragen, dass die eigentlichen Diskussionen, die du den Tag über so führst, deutlich fundierter ablaufen, als das bisher vielleicht der Fall war.
Absolut. Also die Arbeit an sich ändert sich gar nicht so sehr, außer dass vielleicht die Vorbereitung nicht mehr zu zeitintensiv ist, die zu weit geringer ist und ich jetzt dann Dinge alleine machen kann, wo ich früher vielleicht noch Dinge hätte delegieren müssen. Mach mal ein Market Research, guck mal, wo jemand Stellen abbaut und hilf mir bei der Präsentation. Das sind ja Dinge, die häufig sonst delegiert worden sind, die ich jetzt eher alleine machen kann und sozusagen da den Sparringspartner über die einzelnen Agents haben werde. Und dabei ist nichts, also wirklich gar nichts dabei, was jetzt komplett aus der Luft gegriffen ist.
Ja, das bedeutet,
alles, was hier drin ist, sind irgendwie Dinge, die es in irgendeiner Form schon gibt.
Ja, absolut. Zurück zu unserer zentralen Fragestellung für heute. Haben wir dann wirklich alle noch genug Arbeit? Also du auf jeden Fall, deine Agenten auch. Aber die Leute, die bisher vielleicht solche Recherchearbeiten gemacht haben, die eher nicht. Und ich habe mich mal so ein bisschen mit Studien auseinandergesetzt, die auf den Zeitraum bis 2030 bezogen und auf Deutschland bezogen mal analysiert haben, wie ist denn eigentlich die Nettobilanz? Also verschwinden durch Digitalisierung mehr Arbeitsplätze, als neu geschaffen werden? Ist der Saldo positiv oder negativ? Diese Studien, ich habe jetzt mal 3 rausgesucht, die können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, kann man sich da downloaden. Die liefern im Grunde genommen alle ein recht positives Bild und sagen, ja, es gehen Jobs verloren, aber der Netto-Saldo wird positiv sein. Es gehen also nicht so viele Jobs verloren, wie geschaffen werden. Dann gibt's einmal die McKinsey-Studie 2024, A New Future of Work. The Race to Deploy AI and Raise Skills in Europe and Beyond. Die sagen, dass durch KI ein jährliches Produktivitätswachstum von bis zu 3% möglich ist und neue Arbeitsplätze entstehen, insbesondere in Bereichen, die schwer zu automatisieren sind. Dann gibt es eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft von 2023 unter dem Titel KI und der Arbeitsmarkt, eine Analyse der Beschäftigungseffekte. Auch die heben hervor, dass in Bereichen, die menschliche Kreativität, Problemlösungsfähigkeit und soziale Intelligenz erfordern, neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Und dann gibt's noch eine ältere Studie von Fraunhofer von 2018, ein Szenario-Report KI-basierte Arbeitswelten 2030, wo auch betont wird, dass neue Tätigkeitsfelder natürlich entstehen werden. Das hört sich erstmal so halbwegs entspannt an. Tatsache ist aber trotzdem, dass wir, glaube ich, in der Arbeitswelt einen ganz, ganz großen Wandel sehen werden. Und das interessanterweise ja viele Berufsbilder, die bisher vielleicht gar nicht so im Fokus standen, deutlich mehr Bedeutung bekommen als andere. Und gerade administrative Büroarbeiten, da wird natürlich viel, viel wegfallen, so wie auch deine Story es hergibt. Oder auch im Kundenservice und Vertrieb. Oder auch in der Produktion, da gibt es durchaus eine ganze Menge von Effekten, die nicht so positiv sein werden. Ja.
Und trotzdem würde ich sagen, in dem Bald, was ich gemacht habe, ich habe immer so ein bisschen darauf geachtet, grob die Hälfte der Tätigkeiten, die in sich strukturiert sind, sind Dinge, die wir sonst eigentlich nicht wirklich häufig machen. Also wo wir sagen würden, okay, regelmäßig unsere Talent Experience Journey beispielsweise durchzugehen, ist etwas, was ich bei den meisten Unternehmen nicht kenne. Ich glaube also auch dieser Added Value und vielleicht auch neue Dinge, die in den Fokus geraten, das sind ja, glaube ich, auch die spannenden Sachen, die vielleicht als Gegenpol zu den richtigen Dingen, die du gerade gesagt hast, auch mit da reinkommen.
Kann ich mir auch vorstellen. Also wenn man so nach vorne schaut, was für Lehren ziehst du ganz individuell persönlich für dich daraus?
Die erste Sache, die ich mir auch, als ich das Ganze runtergeschrieben habe, nochmal vergegenwärtigt habe, ist, ich muss mir klar werden, wenn ich einen Job habe, was sind die einzelnen Bestandteile davon und wo kann man Unterstützung bekommen. Und das ist ja auch schon heutzutage in vielen Dingen möglich. Also nochmal ein bisschen seine eigene Arbeit zu strukturieren, zu verstehen, wo kann man vielleicht wirklich sinnvolle Ergänzung bekommen, was ist der wirkliche Wert, den ich schöpfe, was sind die Bestandteile und dann ehrlich mal drauf schauen, welche davon sind denn sinnvoller, wenn ich sie jetzt einfach über eine AI oder wo auch immer mit komplementiere oder outsourcen oder was auch immer damit mache. Und ich glaube, dann kann man den Fokus finden, die richtigen Dinge zu tun, den Fokus darauf zu legen und dann zu überlegen, wo kann ich denn Unterstützung bekommen, um die anderen Sachen zu machen. Und dann im dritten Schritt zu gucken, was gäbe es denn noch für sinnvolle Ergänzungen bei der Arbeit, die ich gerade aus Kapazitätsgründen nicht schaffe, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie jetzt so bei dem regelmäßig überall jemanden dabei zu haben, der auf beides ist, achtet, ist ja ein Wunschdenken in vielen Unternehmen. Und genau das mal zu hinterfragen, diese drei Schritte zu machen, glaube ich, die waren für mich jetzt nochmal super spannend aus der Perspektive. Und das würde ich jetzt nochmal bei mir selber, glaube ich, auch nochmal in der normalen Arbeit auch nochmal anlehnen, um dann zu gucken, wie sich die Arbeit bei mir aufhält.
Wenn ich da so drüber nachdenke, und dann glaube ich, dass in der Art und Weise, wie man ein Unternehmen führt, sich wahrscheinlich gar nicht so viel im Kern ändern wird. Weil am Ende geht es ja eh darum, dass man entsprechende Analysen hat, Daten zusammenträgt. Das machen heute teilweise dann Menschen, in Zukunft wahrscheinlich oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Maschinen, Technologie, Agenten, genau wie du es in deinem Beispiel skizziert hast. Aber die Aufgabe an sich, ein Konstrukt zu führen, was am Ende wieder aus Menschen und damit sozialen Beziehungen ja eigentlich besteht, erfordert, glaube ich, auch in Zukunft Menschen, so lapidar sich das jetzt anhört, ne? Die mit Empathie eben auf einer guten Zahlen-, Daten-, Faktenbasis, die anders als bislang zusammengetragen wurde, eben dann vielleicht Entscheidungen trifft, unter Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen, Erfordernissen und Notwendigkeiten.
Ich will eine Sache auch ergänzen, die ich zumindest, wenn ich mich in die Situation reinversetze, gerade schwierig finde, auch aus einer Unternehmensleitungs- oder Führungsperspektive. Wir sind daran gewöhnt, idealerweise an Output den Erfolg einer Person zu messen. Wenn wir diesen Output aber eigentlich gar nicht mehr wissen, schreiben wir ihn jetzt der AI zu oder der Person, dann finde ich das schwierig. Woran messe ich jetzt eigentlich den Erfolg? Ist es jetzt ein guter Mitarbeiter? Ist er gut, weil eigentlich die AI gut ist? Oder umgekehrt? Also das sind, glaube ich, Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen.
Ich finde die Fragestellung mega und ich habe da keine Antwort drauf zum heutigen Zeitpunkt. Man könnte ja vielleicht auch sagen, naja, war ja bisher auch so, wer PowerPoint besonders gut bedienen konnte und damit dann eine besonders gute Präsentation halten konnte, hat man bisher den Menschen eher zugeschrieben, ne? Da ging es ja auch nicht unbedingt darum, wer hat die Charts erstellt oder die Storyline, sondern wie hast du es rübergebracht. Also bisher an dem Beispiel wird es den Menschen zugeordnet, obwohl auch da schon eigentlich Technologie im Hintergrund mit dabei ist. Ne? Oder stell dir einen CFO vor, der besonders gut im Vorstand Analytik präsentiert, Ergebnisse präsentiert, mögliche Lösungsszenarien präsentiert. Die Vorbereitung dessen ist auch heute schon extrem stark automatisiert, würde ich mal behaupten.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist eben dann die Herausforderung. Wir haben, glaube ich, sehr viele Arbeitsschritte noch im Kopf, wo wir das noch nicht verinnerlicht haben, wo wir noch immer das als Stärke des Menschen gerade sehen, die Kreativübung und so weiter und so fort. Und da müssen wir, glaube ich, umdenken. Das ist einfach auch, vielleicht müssen wir es auch gar nicht mehr trennen. Vielleicht ist das da nicht wichtig, sondern es ist nur der Output wichtig. Das sind Dinge, die man hinterfragen muss, auf die es keine einfachen Antworten gibt oder ich auch zumindest keine habe, die aber wichtig sind.
Ich habe noch zwei Punkte. Ein Punkt, der hängt eng mit an dem Thema dran, was wir gerade diskutieren. Das ist eigentlich die Veränderung von Kompetenzanforderungen. Und da kann man, glaube ich, sagen, dass grundsätzlich technologische Kompetenzen wichtiger werden. Also, dass ich weiß, wie ich Technologie einsetze, wie ich mit KI arbeite, etc. pp. Und das andere ist eben die starke Steigerung der Bedeutung von sozialen und emotionalen Kompetenzen. Und das ist irgendwie logisch, ne? Und in dem Kontext würde man auch sagen, mehr Technologie führt zwangsläufig zu mehr Menschlichkeit, wenn man Menschlichkeit als Empathie, soziale und emotionale Fähigkeiten von Menschen definieren würde, dann wird Arbeit tatsächlich menschlicher, weil es eher um die Art und Weise, wie man miteinander interagiert, geht, weniger vielleicht um die Frage, was man jetzt da eigentlich konkret macht. Das finde ich ganz spannend. Das ist so die eine Facette, die ich noch einbringen wollte. Und dann, das ist eine Spiegel-Online-Aussage, also die Arbeitsmarktpolarisierung. Es besteht die Gefahr einer stärkeren Polarisierung des Arbeitsmarktes im Sinne von hochbezahlte Berufe, haben es tendenziell leichter als niedrig bezahlte Berufe in einer deutlich technologisierten Arbeitswelt. Finde ich eine spannende Aussage. Hast du dazu eine Meinung?
Ich hätte jetzt spontan gesagt, widerspreche ich. Nicht nur, weil ich ein renitenter Mensch bin, der einfach gerne widerspricht, sondern weil ich das Gefühl habe, und ich sage jetzt ganz bloß Gefühl, weil mir zumindest jetzt gerade keine Daten vorliegen, dass durch das ganze Thema AI eher gerade hochqualifizierte Jobs hinterfragt werden. Wir sehen, wie du, und da habe ich Daten, dass es einen großen Rückgang beispielsweise im Bereich der Softwareentwicklung geht und so weiter und so fort. Und die ursprünglich existierende Schere, wo ja White-Collar, Blue-Collar beispielsweise als Schere gesehen wurde, eher nicht weiter auseinandergegangen ist, sondern zusammengegangen ist, weil die ganzen AI-Diskussionen, die wir haben, die führen eher zu Einsparungen im klassischen Büroumfeld und nicht beim Lagermitarbeiter, beim Sales-Mitarbeiter im Einzelhandel und so weiter und so fort. Das heißt, vielleicht ist es auch genau das Gegenteil und beide Seiten kommen so ein bisschen noch näher zusammen. Es sei denn, es gibt die wenigen Positionen, die im White-Collar-Bereich sind, hochbezahlt sind und nicht von AI sind, jetzt irgendwie im Bereich Chemie oder solche Sachen. Also das, ne, kann ich mir auch noch vorstellen, in Laborpositionen vielleicht weniger stark betroffen sind. Aber ansonsten würde ich vielleicht sogar eher sagen, ich glaube, dass die Schere dann ein bisschen mehr zusammengeht wieder.
Kann ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass bestimmte Berufsfelder, ich muss jetzt gerade an Altenpflege denken, ne? Da ist in mehrfacher Hinsicht ein strukturelles Problem da. Schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung in Teilen. Aber ich glaube, da wird schon gerade aktiv dran gearbeitet und der Markt wird es wahrscheinlich in die Richtung entwickeln, dass dort die Löhne steigen werden, weil das eine Arbeit ist. Auch wenn manche sagen, es gibt ja Pflegeroboter, das kann ich mir jetzt wiederum gar nicht so vorstellen. Also dass das gibt, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich später von einem Pflegeroboter gepflegt werden möchte, anstelle von einem Menschen. Ne? Spannende Fragestellungen, die dann deutlich weiterführen, als wir das jetzt hier in dieser Folge diskutieren können. Super, dann sind wir heute erstmal mit der zweiten Staffel, denke ich, durch. Es geht dann weiter mit Staffel 3 und ja, ich freue mich, wenn wir dann demnächst wieder zusammensitzen, Tim.
Bis dahin, alles Gute.
Bis dann, ciao.